damals. Geschichte und Geschichten aus dem Landkreis Böblingen. Längst vergangene Zeiten spannend und lebendig erzählt. Experten im Gespräch mit Hans-Jörg Jung und Hans-Jörg Zürn von der Sinnelfinger Zeitung Böblinger Zeitung.
Hallo Hans-Jörg.
Hallo Hans-Jörg.
Es ist wieder Podcast-Zeit. Um was geht's denn heute?
Ja, heute gehen wir ganz knapp aus dem Landkreis Böblingen raus, und zwar nach Calw. Wir haben Dr. Frank Engel zu Gast. Er ist der Stadtarchivar der Hessestadt und er wird uns was über die Geschichte erzählen, denn Calw feiert dieses Jahr sein 950-jähriges Bestehen.
Dann mal los.
Ja. Guten Tag und herzlich willkommen, Dr. Frank Engel. Schön, dass Sie heute zu uns gekommen sind.
Ja, freut mich auch. Es ist mein erster Besuch in Sindelfingen. Also durchaus mal neue Einblicke und Vergleichsmöglichkeiten hier in der Region. Ja. Ich bin, wie Sie hören, ja kein gebürtiger Schwabe, arbeite jetzt aber hier fast 3 Jahre schon in Calw.
Und dort arbeiten Sie als Stadtarchivar. Genau. Und das ist auch der Grund, warum wir uns heute unterhalten, denn Calw hat dieses Jahr sehr viel mit seiner Geschichte am Hut. Genauer gesagt, es wird das Stadtjubiläum 950 Jahre gefeiert.
Ja, genau. Man setzt also die Linie fort, die man beispielsweise im Jahr 1975 gezogen hat. Es ist klar, wenn damals groß gefeiert wurde, 900 Jahre, dann feiert man eben die 950, 50 Jahre danach. Tatsächlich ist es so, dass dieses Stichjahr 1075 diskutabel ist. Es ist aber auch nicht abwegig, jetzt zu feiern. Ich denke, wir werden darüber noch ins Gespräch kommen.
Genau, und damit würde ich eigentlich auch ganz gern anfangen. Es gibt ja eine ganze Reihe von Kommunen und Gemeinden im Landkreis Böblingen, Landkreis Calw, die dieses Jahr irgendein Jubiläum feiern und viele davon tatsächlich auch 950. Alle Verantwortlichen sagen aber, ja, unsere Gemeinde gibt's eigentlich schon länger. Ist das in Calw auch so?
Das ist einerseits sehr wahrscheinlich, dass es, sagen wir mal, Bezugspunkte, menschliche Aktivität, Siedlungsaktivität vor 1075 gibt. Also tatsächlich war die Gegend auch schon im 9. Jahrhundert besiedelt. Das Problematische daran ist halt, dass die Urkunde, auf die man sich da immer bezieht, das sogenannte Hirsauer Formular, also gewissermaßen die zweite Gründung von Kloster Hirsau, nicht sicher auf 1075 datiert werden kann. Da steht eine Art Fälschungsverdacht oder Verunechtung oder so etwas im Raume. Es gibt aber auch durchaus Historiker, Urkundenforscher, Spezialisten, die sagen, doch, es könnte sein, dass 1075 stimmt. Wir werden das im Herbst, wenn wir dann so eine Art kleinen informellen Festvortrag nach dem Festakt nochmal haben, auch nochmal gemeinsam diskutieren. Da kommt ein Kollege aus dem Badischen, Kasimir Bumiller, der dann am 9. Oktober dieses Thema aufgreift, wie es denn also mit der Zeitstellung dieser Urkunde aussieht.
Aber ja, vielleicht können Sie jetzt schon unseren Hörern vielleicht schon mal sagen, wer und warum hatte möglicherweise ein Interesse, die Urkunde zu fälschen?
Naja, wenn da tatsächlich Fälschung oder Verfälschung, das ist ja letztlich was anderes, im Spiel ist, dann kam das sicher aus dem Kreis des Hirsauer Mönchskonvents und man wollte eben Dinge fester schreiben, wenn man so sagen kann, nicht nur festschreiben, sondern fester schreiben, die sich einige Zeit nach 1075 herauskristallisiert hatten, die 1075 rechtlich vielleicht noch nicht so greifbar waren, die man damals noch nicht hätte durchsetzen können. Und dann, naja, wie das im Mittelalter oft so geht, besorgt man sich eben einen nicht ganz echten Rechtstitel, der dann auf eine ältere Autorität zurückgeht, also einen zum Zeitpunkt der Fälschung schon verstorbenen König oder Papst oder vielleicht auch einen Bischof. In diesem Fall ist das Heinrich IV., also wenn man so sagen darf, der Canossa-König. Mhm. Ist aber kurz vor dem Canossa-Gang 1075 dennoch, es geht schon so in den Investiturstreit hinein. Das gehört also zum Zusammenhang dazu, gehört aber auch zum Zusammenhang dazu, wenn man davon ausgeht, dass die Urkunde einige Jahre, vielleicht einige Jahrzehnte später entstanden ist. Da sind wir auch noch in dieser großen Auseinandersetzung zwischen, ja, der weltlichen Macht, der Königsmacht, auf der einen Seite und dem Reformpapsttum und den Reformbischöfen und Reformäbten auf der anderen Seite. Ja, und wer das dann konkret gewesen sein kann, dürfte sich so nicht mehr feststellen lassen. Also man kann dann versuchen, die Zeit einzugrenzen, wo möglicherweise gefälscht wurde. Dann ist ja klar, einigermaßen klar, wer in dieser Zeit in Hirsau das Sagen hatte, wer damals Abt war. Also das weiß man schon. Oder auch Bischöfe, die in Kontakt mit dem Kloster waren. Aber man wird jetzt nicht einen bestimmten Fälscher dingfest machen können. Und man ist an dem Thema immerhin auch schon gute 100 Jahre dran. Es scheint also so etwas zu sein, so eine Münze, die man immer hin und her drehen kann. Und dann findet man immer irgendwas Neues. Faktisch ist es so, dass dieses Hirsauer Formular erstens nicht ein Formular ist, nicht ein unausgefülltes Formblatt, durchaus nicht, sondern es hat als Vorlage für manche andere Urkunden gedient, hat also durchaus großen Einfluss gehabt im Reformmönchtum dieser Zeit. Man hat so diese Verfassungsordnung, die da entworfen wird, und diese Regelungen auch anderswo aufgegriffen. Ja, und zweitens, also dass es eine Wirksamkeit für das Kloster hatte und dass man dann auch eine ganze Zeit lang ungefähr nach diesen Regelungen gelebt hat, das kann man, denke ich, schon sagen. Also es ist nicht ein wildes Fantasieprodukt, das durchaus nicht.
Was steht denn in dem Hirsauer Formular? Geht es da um Pfründe, die das Kloster zu entrichten sind?
Der Begriff Pfründe passt da nicht so ganz, weil der sich eigentlich mit dem Mönchtum sowieso nicht so gut verträgt. Also Pfründen sind ja eigentlich so kirchliche Stellen bzw. Einkunftsquellen, die von Einzelpersonen genutzt werden. Und das ist mit der Benediktsregel und auch mit den Hirsauer Gewohnheiten oder auch denen von Cluny eigentlich gar nicht vereinbar. Denn die sollten ja besitzlos sein. Und Benedikt von Nursia schreibt ausdrücklich in seiner Regel aus dem 6. Jahrhundert, dass sie sollen also nicht einmal ein eigenes Schreibgerät besitzen. So was. Da merkt man, dass die im Übrigen auch schon in der Spätantike oder im ganz frühen Mittelalter in den Klöstern eben durchaus kulturaffin waren. Also jetzt so aus dem Gedächtnis zitiert jedenfalls, ist es so, dass der Eigenbesitz eigentlich mit einem konsequenten Mönchsleben nicht vereinbar ist. Und das, was Sie mit dem Begriff Pfründe ansprechen, das ist eigentlich ein Zustand, den wir dann eher im Spätmittelalter haben, auch noch kurz vor der Reformation, auch viel kritisiert. Zum Beispiel wäre auch Sindelfingen mit der Stiftskirche so ein Beispiel. Also da ist es völlig in Ordnung, wenn es Pfründen gibt, weil eben die Kanoniker, insbesondere dann im Spätmittelalter, nicht mehr so ein ausgeprägtes Gemeinschaftsleben haben. Es wird dann, ist gesellschaftlich akzeptiert und auch irgendwie ins Kirchenrecht dieser Zeit eingepasst, dass sie so ihre eigenen Einkünfte haben. Ja, also es passt eigentlich auf die Zustände am Ende des 11. Jahrhunderts oder im frühen 12. Jahrhundert in dieser Zeit des Hirsauer Formulars nicht. Was haben wir darin? Wir haben beispielsweise eine Besitzliste, von der man plausiblerweise annehmen kann, dass darin die erste Ausstattung von Kloster Hirsau benannt wird. Also wenn Sie dann sagen, es gibt so viele Orte, die derzeit das 950-Jährige feiern, man kann ja eigentlich noch weitergehen, auch wenn dann nicht unbedingt eine ganz gerade Zahl herauskommt. Also zum Beispiel Kalf Stammheim oder Altburg, ebenfalls ein Ortsteil von Stammheim, die haben offenbar zur ersten Ausstattung des Klosters im 9. Jahrhundert gehört. Das finden Sie darin, eine ganze Reihe von Orten im Nordschwarzwald und ja auch etwas darüber hinaus wohl, die schon bei der ersten Gründung an dieser Hirsauer Stätte in der Karolingerzeit Klostergut waren.
Schauen wir mal auf das weltliche Kalf zu jener Zeit. Kalf war ja ein kleines Dorf, hatte aber einen großen Pluspunkt, nämlich die Nagold, einen Fluss, der wahrscheinlich in jener Zeit besonders wichtig war, oder?
Ja gut, die Nagold ist ja bis heute nicht schiffbar, sie ist aber, wenn man das so sagen kann, flößbar. Und das geht im Nordschwarzwald, jetzt bin ich ganz vorsichtig, schon im späten Mittelalter los. Allerdings ist es an der oberen Nagold bis vor kurzem unsicher gewesen, wann es da mit der Flößerei losging. Es hat sich dann gezeigt, jetzt klingt vielleicht unbescheiden, aber durch einen kleinen Aufsatz, den ich in dem Jahrbuch des Kreisgeschichtsvereins herausgebracht habe, dass die schon kurz nach der ersten Stadtzerstörung in Kall versucht haben, von der Flößerei zu profitieren. Diese Zerstörung war 1634. Da ist der im Rheinland so populäre Reitergeneral Jan von Werth bei uns vorbeigekommen. In Köln ist er bis heute ein Held, zum Beispiel auch im Kölner Karneval. Da gibt es bis heute einen Reiterchor, aber in Württemberg und manchen anderen Gegenden auch denkt man zumindest für diese Zeit nicht so gern an ihn. Später hat er dann wohl auch zur Verteidigung gegen die Franzosen und die Schweden, also im späteren Verlauf des Dreißigjährigen Kriegs, seinen Beitrag geleistet. Aber 1634 haben seine Truppen die Stadt, man kann sagen, niedergebrannt. Ja, dann war die Frage, wie organisiert man einen Wiederaufbau? Da hat es sicherlich auch Solidarität und Unterstützung von außen gegeben und die tonangebenden Leute in Calw, also jetzt mal ganz grob gesagt, die städtische Obrigkeit, Bürgermeister und Rat bzw. Gericht, die haben die Idee gehabt, man könnte von der Flößerei profitieren. Und dadurch weiß man eben jetzt schon durch diese Schriftstücke, die da ans Licht gekommen sind, dass auch so im Bereich Altensteig, Nagold, also Nagoldstadt, da schon etwas los war zu der Zeit mit dem Flößen. Allerdings war das wohl gar nicht so profitabel, denn einige Jahre vorher, vor dieser Katastrophe von 1634, hatte die herzogliche Regierung in Stuttgart sich wohl dagegen entschieden, das Ganze weiter zu betreiben. Es war alles in allem unrentabel. Und das wurde dann eben diskutiert. Da gab es dann also verschiedene, wir würden vielleicht sagen, Memoranden, Denkschriften und eben auch die Bittschriften der Calver Bürgergemeinde in dieser Sache. Und also was man sieht, ist einerseits, es gab schon Aktivitäten, aber andererseits, ob das wirtschaftlich so gut lief, ist eher fraglich. Also ich würde jetzt den Wiederaufbau der Stadt nicht mit einem Flößereiboom oder so erklären. Es kann sein, dass das einen Anteil daran hatte. Natürlich, man brauchte Baumaterial, aber es hatte definitiv auch seine Schattenseiten. Und was mir bis vor kurzem gar nicht so klar war, wie gesagt, ich komme ja von außen in diese Gegend, da sieht man diese Flößerei vielleicht noch einmal etwas verklärter, folkloristisch und so. Also geht ja auch mit erheblichen Nebenwirkungen einher. Also beispielsweise für die Fische in so einem Fluss ist das gar nicht so gut. Und das war ja nun auch eine Einnahmequelle und eine Nahrungsquelle. Man könnte andere Punkte ansprechen. Ja, also was wir dann haben, kurz nach der ersten Stadtzerstörung, ist die Gründung der sogenannten Zeughandlungskompanie. Zeuge sind feine Wollstoffe und die hat man eben im 17. Jahrhundert und auch davor in Calw hergestellt und ist dann immer erfolgreicher kurz nach dem Dreißigjährigen Krieg in den Vertrieb eingestiegen, nicht nur die Produktion, auch den Vertrieb. Also da wissen wir, dass die relativ weit ausgreifend in Europa gehandelt wurden, bis nach Italien hinein oder auch auf den Zurzacher Messen in der Nordschweiz und an anderen Orten. Ja, und dann kommen hinzu als wichtige Erwerbszweige im 18. Jahrhundert vor allem schon auch die Flößerei. Das wird dann wichtiger, die sogenannten Holländerstämme, die man eben, wie der Name schon sagt, bis in die Niederlande letztlich über den Rhein geflößt hat. Also natürlich erstmal über die Nagold und dann, wie das so geht, über diese verschiedenen Flusssysteme, über den Neckar und dann den Rhein bis in die Niederlande hinein. Das war dann schon profitabel. Also beispielsweise das Palais Fischer, das bei uns am Nagoldufer steht, mindestens mal das repräsentativste, wenn nicht vielleicht sogar das schönste Haus in Calw. Das hat eben der damalige Chef oder Leiter der Holzhandlungskompanie, ein gewisser Herr Fischer mit V, bauen lassen. Die gab es dann eben auch neben der Textilienkompanie, neben der Zeughandlungskompanie. Und dann außerdem der Salzhandel, der ist im 18. Jahrhundert auch wichtig. Also so unter den Bedingungen der alten Ordnung des Ancien Regime, bis dann die Franzosen, Napoleon kamen und das alte Reich, das Heilige Römische Reich unterging. Unter diesen Bedingungen kann man sagen, das sind wohl doch so die drei Säulen in der Zeit nach der ersten Stadtzerstörung, dann auch nach der zweiten. 1692 hatten wir Besuch von den Franzosen beziehungsweise von den Truppen des Sonnenkönigs, pfälzischer Erbfolgekrieg. Da ist dann auch Kloster Hirsau in Flammen aufgegangen. Und was ich immer bemerkenswert finde, ist, dass die Stadt das überhaupt überstanden hat. Denn es gibt eigentlich so eine Faustregel, muss man auch vorsichtig sein. Man wird vielleicht auch noch ein paar andere Ausnahmen finden, aber so, wenn man so vergleichende Stadtgeschichtsforschung treibt, wird man wohl schon sagen können, eine Stadt steckt eine Zerstörung noch ganz gut weg. Das war ja gar nicht so selten. Denken Sie zum Beispiel an Mailand, ja, die Sache mit den Heiligen Drei Königen, die man sich damals mit nach Deutschland genommen hat. Und Mailand ist ja dann auch recht bald wieder sehr bedeutend geworden. Aber zwei Zerstörungen dann noch im Abstand von nicht mal 60 Jahren, das müsste so einer Stadt eigentlich ziemlich in den Knochen stecken. Und finde ich es bemerkenswert, dass man eben die Kurve so gut gekriegt hat, auch sehr schnell wieder einen Wiederaufbau hinbekommen hat nach 1692.
Aber der Kalf hat natürlich das in dem Fall jetzt Glück gehabt, dass es im Zweiten Weltkrieg weitgehend verschont geblieben ist und das damit natürlich diese alten, historischen, wunderschönen Fachwerkgebäude der Innenstadt nicht ein drittes Mal zerstört worden sind.
Ja, also wir haben einen schweren Luftangriff gehabt im heutigen Stadtgebiet, nicht in der Kernstadt, sondern in Stammheim, Anfang 45. Und das waren schon erhebliche Schäden. Übrigens dann auch mit einer großen Wiederaufbauleistung der Bewohner verbunden. Aber die Calver Kernstadt ist davon verschont geblieben und dadurch hat man eben dieses doch sehr einheitliche Ortsbild, Stadtbild mehrfach ja ausgezeichnet oder in Touristikprogrammen berücksichtigt. Also das fällt sehr ins Auge, das ist richtig.
Sie haben jetzt vorher gesagt, Calw hat ja schon in früher Zeit Handel getrieben, hat natürlich selber in der Kernstadt wenig landwirtschaftliche Flächen, bis gar keine. Das sind dann eher die Eingemeindungen, die es dann drumherum gibt, die Stadtteile oder Teilstädte. Aber es entstand dann doch vor allen Dingen im Bereich der Industrie ganz besonders bemerkenswertes Leben. Also es gibt eine Geschichte von der Turmuhr, die führt uns nachher zu Hermann Hesse, aber vielleicht erzählen Sie die Geschichte der Turmuhr aus Calw.
Ja, vor einigen Jahren hat die Firma Perrott, also man spricht sie mittlerweile eingedeutscht, obwohl die Vorfahren der jetzigen Firmeninhaber Waldenser waren, die in der frühen Neuzeit nach Württemberg gekommen sind. Also diese Firma Perrott, die auf Turmuhren und ein paar verwandte Dienstleistungen spezialisiert ist, die hat die Turmuhr zu einem ganz, ganz großen Gebäude in Mekka geschaffen. Und das war natürlich ein aufwendiges Projekt, denn es fängt damit an, dass eben in der heiligsten Stadt des Islams keine Nicht-Muslime montieren, klettern oder was auch immer dürfen. Man musste also Partner aus islamischen oder islamisch geprägten Ländern finden, die dann eben religiös akzeptable Techniker stellen konnten. Das gelang dann auch. Also unter anderem war meines Wissens eine Firma aus der Türkei beteiligt. Wenn man so die Fotos sieht, das ist schon sehr beeindruckend. Also es sind Riesendimensionen, die genaue Meterzahl, Durchmesser kann ich Ihnen jetzt nicht sagen. Aber es spricht für sich. Und zugleich sieht man, was mir früher gar nicht so bewusst war, wie eben diese Stadt Mekka auch sich in den letzten paar Jahren verändert hat, was wir alle vor Augen haben, aus dem Religionsunterricht der Schule oder wie auch immer, dieses Bild von dem heiligsten Ort des Islams und dann diese traditionellen Gebäude drumherum, wo eben die Wallfahrt stattfindet, die Hajj, aber dann haben sie eben diesen riesen Wolkenkratzer, kann man ja sagen, an dem diese Uhr montiert ist. Und dass man so die Dimensionen sieht, also da stellt das unter Calver Mitwirkung entstandene oder vollendete Gebäude, also fast den religiösen innersten Stadtkern etwas in Frage. Ja, das finde ich schon auch faszinierend, wie sich dann so ein ganz fernes Land auch so ganz schnell verändert. Und wenn man sagt, ja, Calw hat sein traditionelles Ortsbild, also Mekka hat das im Grunde nicht mehr. Das finde ich schon einen sehr interessanten Gegensatz, zeigt aber auch, wie eben diese Firmen aus der Provinz, denn das ist es ja im guten Sinn des Wortes, wie die dann auch auf dem Weltmarkt mitmischt.
Da gehört ja auch zum Beispiel die Firma Berlind dazu, die mit ihrer Naturheil Kosmetik und all diesen Produkten auch zu den Weltmarktführern gehört. Das ist erstaunlich, weil Calw ist ja nach wie vor nicht eine große Weltstadt. Insgesamt sind es knapp 25.000 Einwohner. Und trotzdem entsteht dort was. Aber jetzt haben wir uns eigentlich noch etwas ganz Besonderes bis fast zum Schluss aufgehoben. Calw ist nämlich nicht nur Kreisstadt und hat eine große Geschichte. Calw ist auch die Hermann-Hesse-Stadt. Das ist ja der berühmteste Sohn der Stadt. Mhm.
Ja, das wird auch heutzutage in den letzten paar Jahrzehnten noch viel deutlicher wahrgenommen als zu seinen Lebzeiten. Ich meine, man kann sagen, wenn jemand noch nicht berühmt ist, dann kommt ja keiner auf den Gedanken, eine Marke so auszuprägen. Aber als er dann den Nobelpreis bekommen hat, kurz nach dem Zweiten Weltkrieg, den Literaturnobelpreis, war er da schon im Fokus und hat ja die Aufmerksamkeit auch behalten. Also man kann ja sagen, seitdem ist Hesses Ruhm nicht verblasst. Da wird immer noch viel gelesen, viel rezipiert, hat viele andere Künstler auch beeinflusst. Udo Lindenberg zum Beispiel, der ja bei uns auch zumindest mittelbar aktiv und präsent ist. Also früher war er wohl auch öfter zu Besuch, aber inzwischen ist er eben auch in vorgerücktem Alter. Jedenfalls großer Hesse-Fan, der sich da auch sehr betätigt, sehr engagiert hat. Naja, und das Interessante ist dann aber eben, oder ein interessanter Aspekt, dass Hesse gar nicht so viel Zeit in Calw verbracht hat. Also er ist dort geboren. Man kann das Geburtszimmer, wenn man nett und freundlich fragt, ist nämlich in privatem Besitz, sich auch anschauen am Calver Marktplatz. Also die Familie Schaber, der das Haus gehört, die öffnet ganz gerne ihre Türen. Man kann dann halt nicht da einfach so einfallen, aber wenn man mal nett fragt in dem zugehörigen Ladengeschäft, wird es doch in aller Regel ermöglicht. Die sind da auch sehr engagiert in allem, was Hesse betrifft, oder auch die Verwandtschaft von Hesse, die Gunderts, die ja auch einige namhafte Persönlichkeiten hervorgebracht haben mit diesem Namen. Und Hesse ist eben in Calw geboren, aber er hat dann in seiner Kindheit schon verschiedene Stationen durchlaufen. Also er hat zum Beispiel auch eine Zeit lang in Basel gelebt. Da gab es oder gibt es bis heute mit gewissen organisatorischen Veränderungen, ja, die Basler Mission oder zumindest deren Fortsetzer gibt es noch. Also so ein pietistisch geprägtes Missionswerk. Ich weiß nicht genau, wie jetzt der genaue Organisationsstatus und rechtliche Status ist, aber sie ist jedenfalls auch nicht einfach verschwunden und sie war eben zu Lebzeiten des jungen Hesse und zu Lebzeiten seines Vaters, der Missionar war. Da war eben die Basler Mission auch sehr wichtig und ja, Hesse hat also zu verschiedenen Zeiten auch in der Schweiz gelebt und dann ja sowieso dauerhaft in den späteren Jahren ist dort auch gestorben, in Montagnola und begraben. Er hat aber diese Zeit in Calw, beziehungsweise bestimmte Jahre wohl als sehr prägend empfunden. Und da hat mal jemand darauf hingewiesen, es sind eben genau die Jahre, ja, wo man sozusagen schon als Lausbub oder wie sie es nennen wollen, was anstellen kann, wo man schon doch scharfes Auge für die Welt hat, also in vielerlei Hinsicht erlebnisfähig ist. Ja, wenn sie irgendwo als Zweijähriger waren, da wird ihnen der Fluss nicht so viel bedeutet haben, weil man eben auch damals kleine Kinder nicht einfach baden lässt oder irgendwas angeln lässt und so. Das sind ja alles so Dinge, die setzen eine gewisse Autonomie voraus, eine gewisse Bewegungsfähigkeit. Und das war bei ihm eben in dieser Phase, auf die er sich in den Kindheitserzählungen bezieht, schon der Fall. Und andererseits hat er ja genug schlechte Erfahrungen gemacht mit dem Schulwesen in Württemberg, also war sicherlich ein begabter oder hochbegabter Schüler, hat das aber eben auch durchlitten und war nicht begeistert davon, dann eben für die übliche Laufbahn als Pfarrer ausersehen zu sein und hat sich ja dann letztlich auch, kann man sagen, durchgesetzt gegen den Wunsch der Eltern und der Verwandtschaft. Und das ist sicherlich auch eine Folie, die eben dazu beiträgt, dass dieses Calw mit der Nagold und mit den Flößern als mehr oder weniger wilden Gesellen, mit denen man sich dann irgendwie einlassen kann, sodass das für ihn alles irgendwie auch verklärt war. Da gibt es ja diesen ganz, also man kann sagen, Spitzensatz, dass er tatsächlich erklärt hat, also diese Stadt, dieses Schwarzwaldstädtchen an der Nagold sei für ihn so die schönste Stadt überhaupt und der Inbegriff der Stadt. Und da würde man ja erstmal stutzen vielleicht und sagen, also die Stadt schlechthin, ist das nicht eher Rom? Oder er nennt dann andere, er war wohl auch in Singapur. Also es ist natürlich schon eine steile These zu sagen, Calw ist zumindest für mich Hermann Hesse der Inbegriff der Stadt, aber so erklärt sich das sicherlich, dass das eben in entscheidenden Jahren für ihn der Lebensort war und dass er da eben auch Freiheiten hatte.
Ja. Und doch hat er ja offensichtlich ja in keinem seiner Werke Calw beim Namen genannt, was ja dann interessant ist und eigentlich verwunderlich. Jetzt haben Sie auf Ihrer Website www.calw.de, weil uns jetzt einfach die Zeit fehlt, verweise ich darauf, noch eine Liste oder eine Aufstellung. Es gibt noch sehr viel mehr Persönlichkeiten, die aus Calw kommen, von Kinderbuchautorin bis Astronomen. Also das ist die Agnes Sapper oder der von Bodenberg, Physiker, Astronom, Mathematiker und noch viele mehr. Das könnten unsere Zuhörer einfach auf ihrer Website sehen. Und dort stehen auch übrigens die Termine, die es noch gibt für die 950-Jahr-Veranstaltungen. Gibt es da im Herbst noch etwas, wo Sie sagen, da wäre es schön, wenn die Menschen gerade vielleicht auch hier aus der Region hinkommen würden?
Ja, also es gibt für mich persönlich besonders interessant am 7. November das sogenannte Calver Fackeln. Das ist durchaus eine ältere Tradition, auch wenn sie nicht von den Hirsauer Mönchen oder so etwas begründet worden ist. Aber es gibt es schon seit über 100 Jahren, sicherlich dann auch mal mit Unterbrechungen. Also der Schwarzwaldverein hat es schon, ich meine 1909, mal organisiert, damals mit Schülern. Da gibt es also so einen Fackellauf, sicherlich nicht im schnellen Laufschritt, man muss ja vorsichtig sein, aber einen gemeinsamen Gang vom Hohen Fels auf der rechten Nagoldseite hinunter in die Kernstadt. Das wird dann sicherlich auch sehr schöne Bilder ergeben. Startet dann wohl am Rathaus, genauso ist das geplant. Und im November ist es ja dann am frühen Abend auch schon dunkel genug, dass das also auch was hermacht. Und am Ende werden die Fackeln dann wohl alle auf einem großen Feuerstoß verbrannt. Also das hat sicher einen starken Erlebnischarakter auch für Kinder, für Jugendliche, denke ich mal. Und wird sicher sehr schöne Bilder hervorbringen. Dann haben wir etwas davor, ein Marktplatzfest vom Gewerbeverein. Naja, immerhin eine Gelegenheit, den Markt mit den vielen Fachwerkhäusern dann hoffentlich auch bei gutem Wetter zu erleben. Am 2. Oktober ist das wohl. Und eingeplant ist auch noch ein Adventskonzert mit den Calver Chören. Das ist dann so kurz vor Weihnachten. Wirklich Höhepunkt war das Stadtfest Ende Juni. War auch immer so geplant, auch mit dem Festakt. Aber im Herbst kommt noch was und wir werden dann auch unsererseits noch immerhin zwei Vorträge haben. Also was ich vorhin sagte, sozusagen der informelle Festvortrag übers Hirsauer Formular am 9. Oktober. Und dann kommt auch im Dezember nochmal ein Kollege, der ebenfalls über ein Calver Mittelalter-Thema sprechen wird. Über, ja, grob gesagt, Papstgeschichte. Prima. Also das sind so Sachen, die mir da vor Augen stehen. Und ich denke, es wird noch einiges geboten im Laufe des Jahres.
Prima. Vielen Dank, Dr. Frank Engel. Jetzt haben wir Calw ein wenig näher kennengelernt und ich denke, unsere Hörer, Hans-Jörg, die sollten einfach hinfahren. Es gibt noch genug Gelegenheiten.
Es liegt vor der Haustür, es ist nicht weit.
Vielen Dank.
Ja, vielen Dank Ihnen für die Einladung.
Podcast BB, ein Angebot von Röhm Medien.